Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich hoffe, dass Sie das alle in diesen Tagen erleben. Das ist so schön, wenn man länger auch eine Ferienpause hat über diese Tage zwischen den Jahren hinweg. Und ich wünsche Ihnen auch heute Gottes Reden durch sein Wort. Wir wollen miteinander das Lied singen, Fröhlich soll mein Herz springen, 27. Wir singen die Verse 1 bis 3 und den fünften Vers, den singen wir dann ohne Orgel. Das ist so schön, auch wenn Sie allein singen und Frau Rieker und Rodrigo de Fouillot singen und musizieren nachher hier vorne, dann wollen wir Frau Rieger den Abstieg ermöglichen beim fünften Vers. Wir singen also 27, 1 bis 3 und 5. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken für die vielen Gelegenheiten, auch in diesen Tagen des Feierns und der Freude, vor dir still zu werden und das Wunder zu bestaunen und anzubeten. Du kommst zu uns, du trittst in unser Leben und du möchtest mitten in der Dürftigkeit dieser Welt, in der Armut, und auch im ganzen Schmutz dieser Welt möchtest du deine Herrlichkeit aufleuchten lassen. Und wir wollen auch heute Morgen dich entdecken, ganz neu uns freuen an deiner Gegenwart. Schließ uns immer mehr auf von deinem Geheimnis, von deinem Kommen und von deiner Größe. Herr, hilf uns, dass wir es nicht zerreden, dass wir es nicht durch unseren Kleinglauben immer wieder kaputt machen, sondern hilf uns, dass wir ganz neu beschenkt werden, auch an diesem Morgen durch dich. Und wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Wir danken dir, Herr, dass dein Licht scheint, auch da, wo es ganz finster ist. Amen. Wir hören jetzt das Lied, die Nacht ist vorgedrungen, und dann nach der Schriftlesung das Magnificat. Ich lese nach dem Johannesevangelium die Weihnachtsgeschichte im ersten Kapitel. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und von Vers 9, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Thank you.
Ganz herzlichen Dank. Wir wollen miteinander singen 34. Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Ein Lied von Christian Fürchtegott Gellert, der ein großer Dichter und Poet war. Vielen sind auch die Fabeln von Gellert ein Begriff. Er war ein tief frommer Mann. Ich habe ihn am zweiten Christfeiertag erzählt, dass er in seiner Sterbestunde nur noch den Namen Jesus zugerufen haben wollte. Und wir singen die Verse 1 bis 3 und dann den 8. Vers. Wir singen ihn ohne Intonation und stimmen gleich in dieses Lied ein. Dürfen Sie denken, das sei jetzt für uns schon bekannt, was da geschehen ist durch das Kommen Jesu. Ach, wir werden ein Leben lang nicht fertig, immer neu drüber nachzudenken. Johannes war ja in einer ganz besonders engen Beziehung zu Jesus gestanden, in seiner Jüngerschaft. Wir wissen auch von ihm später, wie er offenbar im Straflager auf Patmos nochmals von Gott die Schaukrieg von der Zukunft der Weltgeschichte. Johannes hat auch an die Gemeinden drei Briefe geschrieben und im ersten Brief greift er noch einmal zurück auf dieses große Geschehen des Kommens Jesu. Und er schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 4, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Wenn Sie jetzt Ihre Bibel vor sich haben, merken Sie, das passt alles gar nicht mehr in einen Satz rein. Der ganze zweite Vers ist nur mit Gedankenstrichen hier so uns zitiert. Da überschlägt sich der Johannes vor ganzer Leidenschaft. Er ist so voll, so gepackt von dem, was er sagen will, dass er gar keinen Punkt mehr machen kann. Er geht in einem weiter. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Dieser Sonntag, der steht jetzt ja so dazwischen. Auf der einen Seite die stille Christnacht und vor uns die laute, lärmende Jahreswende. Sie wissen ja, wie das immer zugeht an Silvester, wenn die Knaller in die Luft steigen, die Feuerwerkskörper explodieren und in vielen Häusern rauschende Freude herrscht und die Menschen genießen und feiern, was eigentlich? Dass unser Leben dahin fährt. Unser Leben verfliegt. Es gehört ja zu diesen Silvesterfeiern bei vielen Menschen, dass man noch einmal tüchtig auf den Putz haut. Wir lassen nichts anbrennen und wir wollen auch nichts versäumen im Leben. Und darum muss man feiern, so wie die Feste fallen. Aber was feiert man eigentlich? Dass das Leben zerrinnt. Hinter diesem Feiern steht ja gar keine echte Freude. Darum braucht man auch manches, was die Sinne etwas benebelt, manches, was einem die Besinnung nimmt, lärmende Musik oder alkoholische Getränke, damit man nicht richtig sich klar wird, was geschieht. Dahinter steht doch oft hinter dieser Lebensfreude die Angst, es könnte vorbei sein, ehe es richtig begonnen hat. Junge Leute, die sind ja immer wie elektrisiert, wenn sie was hören. Da gibt's Leben, Leben, und dann starten sie, wir wollen das Leben haben. Lasst uns das Leben nehmen, was sich uns bietet. Egal, ob uns da irgendjemand warnt oder Einschränkungen gibt. Warum soll ich nicht genießen? Sprechen Sie mal heute mit vielen jungen Leuten, die sagen, ist doch mir egal, was aus meinem Leib wird, aus meinem Leben wird. Vielleicht kranken da auch so manche Versuche, junge Leute von Rauschgift fernzuhalten, vor Aids zu bewahren. Die sagen, ach, Genuss geht doch über alles. Das Leben nehmen, wenn sich's mir anbietet. Aber was ist eigentlich das Leben? Je mehr wir über das Leben nachdenken, werden wir ja mit zunehmendem Alter kritischer. Wir haben immer gedacht, wenn wir mal im Beruf stehen, wenn wir mal eine eigene Familie haben, dann beginnt das Leben. Und kaum aber die Station erreicht, dann sagen wir jetzt, wenn wir mal aus dem Gröbsten raus sind, wenn die Kinder größer sind, jetzt sind die Kinder größer, jetzt sagt man, ja, also freue mich schon auf den Ruhestand, das wird mal schön, dann geht das Leben richtig los, dann möchte ich mal mein Leben selber gestalten. Es ist immer ein Ziel, dem man nachläuft. Wo liegt denn das Leben? Und die Alten in der Pflegestation des Altenheims, die sind bitter und sagen, bin am Leben vorübergegangen, ich habe es nicht gefunden. Wo liegt denn das Leben? Was ist das Leben? Wozu lebe ich, sagen sie dann. Und sie sagen, ich wünschte mir, es wäre schon vorbei. Ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben. Dann ist das Leben also immer bloß ein Trugbild, dem wir nachjagen, das uns berauscht und benebelt. Immer nur etwas, was als Traum vor uns steht. Oder, so wie Johannes hier sagt, das Leben ist erschienen. Also jetzt müssen wir das einmal einer kritischen Prüfung unterziehen und fragen, stimmt das überhaupt? Ist das Leben wirklich erschienen? Wo finde ich denn das Leben? Was meinst du denn, Johannes, mit dem Leben, das erschienen ist? Mein erster Punkt. Johannes sagt, wir haben es gefunden. Wo hast du denn das Leben gefunden? Im Sinnenrausch? Im Austoben deiner Begierde? Wo hast du das Leben gefunden? Im Geld? In der Ehre? In der Macht? Wo hast du denn das Leben gefunden, wenn du so hinstehst und sagst, wir haben es gefunden? Er sagt, in der Krippe, da war's. Oh, ihr Toren, wo ihr immer nur dasteht und an Weihnachten an die armen Kinder denkt. Seht ihr nicht den Glanz, der über diesem Kind Jesus liegt? Da ist doch das Leben. Wir stehen davor und sagen, wir verstehen gar nicht, von was du redest. Doch, da ist das Leben drin. Und er erzählt es und sagt, wir haben es ja miterleben können. 3 Jahre lang sind wir an der Seite Jesu gelaufen. Wir würden sagen, also jetzt wird's verrückt. Dass man zweifelt bei der Bibel, ist ganz natürlich. Und wenn Sie nicht zweifeln, dann haben Sie vielleicht noch nicht verstanden, was verkündigt wird. Das sagt also der Johannes, wir haben es entdeckt. Da war die Fülle des Lebens überfließend und groß. Wir sagen, nee, wir sehen immer nur den armen Mann von Galiläa. Wir sehen, der hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt, den die Menschen hassen, die von ihm weglaufen, die Jünger nicht mal, die ihm treu ergeben sind und am Ende stirbt er schmachvoll. Was ist denn da das Leben gewesen? In der Tat hat Jesus verzichtet auf all das, was für uns zum Leben gehört. Ein bisschen Geld. Wer will denn leben ohne Beutel? Wer will denn leben ohne eigenes Heim? Wer lebt denn ohne Anerkennung, ohne Ehre? Johannes sagt, so war's, aber da war das Leben. Und jetzt, worin hat er denn das Leben Jesu gesehen? Das Leben, das von Gott kommt, wie ein großer Strom, ergießt es sich in unsere Welt des Todes. Er will sagen, wo Jesus auch heute hinkommt, da wirst du genau die gleiche Erfahrung machen. Da geht eine Ermutigung aus, da geht eine Freude aus, die sonst in der Welt überhaupt nie da ist. Da in dem Augenblick, wo Jesus seine Hand auf die Kinder legte und sie segnete. Da, wo er in die Hütten der Aussätzigen trat und ihnen sagt, Friede sei mit euch. Da bringt Jesus das Leben. Nun werden wir sagen, sicher, da war das Leben, wenn plötzlich so ein Aussätziger gesund wurde. Das stimmt. Jesus hat das machtvoll unterstrichen. Selbst noch im Angesicht der offenen Gräber, etwa beim Lazarus, als der Grabstein weg war, hat er erwiesen, dass in einer Welt des Todes er Leben gibt. Aber interessanterweise hat das Jesus ja nur an ein paar Exemplaren deutlich gemacht. Er hat es viel mehr allem Volk verkündigt in den Seligpreisungen. Selig seid ihr, wenn die Menschen euch verfolgen. Macht euch doch nichts draus. Euch gehört das Himmelreich. Und er gibt Menschen diesen festen Trost. Er spricht Menschen, die gequält sind von Sorgen und Angst, dazu: Sorgt nicht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und wenn ihr das wisst, dass Gottes Güte euch schirmt und schützt, dann könnt ihr voll Freude sein. Und in der Tat war das das Kennzeichen, das auch Johannes von Jesus immer wieder überliefert hat im Evangelium. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass Menschen Leben haben. Sie dürfen nicht immer denken, die Christen seien Asketen, die also auf so und so viel verzichten. Nein, nein, die haben was Besseres gefunden. Darum interessiert sie der Plunder dieser Welt nimmer. Und sie gehen am Markt der Eitelkeiten dieser Welt vorüber und sagen, ich habe doch das Größte und Beste und Schönste gefunden. Ich habe das Leben gefunden. Und zwar heute. Heute lebe ich in der Nähe Jesu, die Freude meines Lebens. Die Jünger haben gesagt, deine Worte sind Leben. Was du sprichst, das hat in unserem Leben eine solche befreiende Kraft. Wir brauchen nichts mehr. Wir haben keine Angst mehr vor morgen. Wir sorgen uns nicht, wie alles weitergeht. Wir sind fröhlich bei dir. Wir haben das Leben gefunden. So erzählt es den Gemeinden noch einmal. Wir haben das Leben gefunden. Und er möchte in der Tat auch damals mit dem ganzen Luxus des Römischen Reiches einen Wettkampf veranstalten und sagt, sag mal, es gibt doch nichts, was diesem Leben, das Jesus bietet, gleichwertig ist. Und es heute auch für unsere jungen Leute wieder verkünden, das Leben mit Jesus macht glücklich, reich. Jeder Tag ist schade, wo man nicht mit Jesus lebt. Ist mehr als alles, was die Welt an Sinnenrausch, an Luxus, an Vergnügen bieten kann. Es macht die Seele nicht satt. Aber was Jesus bietet, das ist Leben. Und jetzt wollen wir noch genauer nachfragen, was ist denn das, was du bietest? Wir kommen immer an den Punkt, der vielleicht manche komisch berührt. Und die sagen, warum machst du das denn in deiner Predigt immer so darauf hinweisen, auf das Thema von Schuld und Sünde? Du weißt doch, dass das heute die Menschen nicht interessiert. Das hat doch nichts mit Lebensfreude zu tun. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen sich auch in Ihrem Kopf verbinden. Womöglich haben wir als Verkündiger des Evangeliums es Ihnen auch immer wieder falsch dargestellt und verdreht und vielleicht so mit einem muffigen Beigeschmack verkündet. Und bei Jesus war es doch immer so, wo er zu einem Menschen trat, da hat er gezeigt, dass wir vom Leben abgeschnitten sind, wo zwischen Gott und uns Barrieren liegen, wo wir weg sind von Gott.
Und die ganzen Güter der Welt können nicht die Nähe Gottes aufwiegen. Ich weiß gar nicht, ob Sie wirklich so in der unmittelbaren Gottesnähe stehen. Vielleicht sitzen Sie jetzt nur in der Kirche und sagen, ich höre dazu. Sind Sie beim himmlischen Vater angenommen als sein Kind? Und das geschieht ja immer erst an der Stelle, wo ich vor ihm auch das bereinige, was zwischen Gott und mir zerstört ist, wo ich Schuld habe. Und darum entdecke ich das Leben wirklich erst in dem Augenblick, wo ich die befreiende Vergebung Jesu erfahre. Und da geht das Leben los. Ich habe das Leben entdeckt. So war es damals beim Johannes, so war es auch bei den anderen Jüngern. Die haben teilweise ihre unrechten Dinge zurückgelassen und sind umgedreht und haben gesagt, wir wollen Jesus ergreifen. Das ist das Leben, das wir suchen und das wir brauchen. Und da entdecken wir das reiche und glücklich machende Leben. Es kann passieren bei uns, dass wir von uns manchmal vielleicht auch im Glauben zu große Worte machen. Und leider auch machen wir oft von der Kirche zu große Worte. Es wird auf den Kanzeln viel zu viel von der Kirche gepredigt. Und das, was dort gesagt wird, ist tausendmal übertrieben. Wir bleiben alle sehr fehlsame Leute. Und die Kirche bleibt eins, in dieser Welt bleibt ein sehr fehlsamer Verein. Aber an einer Stelle bleiben wir weit zurück mit unserem Reden, bei Jesus. Und wenn wir alle Worte nur noch auf Jesus richten, dann können wir nicht ein Tausendstel von dem rühmen, was wir rühmen sollten. Er ist das Leben. In ihm liegt alles beschlossen. Und was er Ihnen geben kann, das ahnen Sie noch gar nicht. Ich wollte alle meine Worte nicht mehr von mir machen und nicht mehr von der Kirche und von den Christen machen, sondern was nur von Jesus machen, damit sie ihn erkennen und merken, wie groß das Leben ist, das er gibt. Und wie erfüllt das macht und wie reich das macht. Komm und sieh es, komm und sieh es. Jetzt sagt Johannes zum Zweiten, wir bezeugen es. Das ist ja so ein typisch frommes Wort, wir bezeugen es. Wir kennen das Zeugnis sonst nur beim Gerichtsverfahren, wo der Richter sagt, wissen Sie genau, wie das war? Und dann kommt der Zeuge und schwört es und sagt, ich sage die Wahrheit. So war es, ich habe es gesehen. Die Zweifel werden Sie nicht loslassen. In diesen Weihnachtstagen ist das wirklich so mit Jesus. Ist das nicht bloß erfunden, ein Gedanke, vielleicht eine religiöse Idee, ein Traum, ein Märchen, ein schönes Märchen, ein frommes Märchen. Johannes sagt, was ich euch verkündige von Jesus, das habe ich gesehen, das ist ja für uns wichtig, das habe ich sogar betastet. Wir denken an den Jünger Thomas, der die Finger in die Wundmale Jesu legen wollte und sagte, ich glaube es erst, wenn ich weiß, dass der tot war, lebt. Und nicht irgendein Bild oder ein Gedanke oder ein religiöser Satz, die Sache Jesu geht weiter oder so. Nein, ich habe ihn wirklich gesehen. Jesus ist fassbar, für mich fühlbar. Manche Zweifler unter uns sagen, ja, das hätte ich auch mal gern so gefasst und gespürt mit meinen Händen. Ich weiß gar nicht, ob das Fassen mit den Händen uns wirklich im Glauben überführt. Aber in der Tat ist das für uns wichtig, dass wir die Sache da mit Jesus selbst bezeugen und erfahren können. Wir müssen selber gewiss sein. Und für den Johannes war der entscheidende Punkt, dass er es doch in seinem Leben jetzt sage ich es mit dem Wort, erlebt hat. Er hat das doch entdeckt, wie auf einmal das Leben kam, wie er in die Nähe Gottes gebracht wurde durch Jesus, wie die Angst in seinem Leben wich, wie er gewiss und fröhlich wurde. Ich hab's doch entdeckt, ich hab's doch erfahren, ich lebe es doch tagtäglich. Es braucht auch bei Ihnen jetzt ein solches Erlebnis, ein solches Erfahren. Das heißt doch, ich muss den Test mit Jesus machen, ich muss ihn doch ergreifen, ich muss ihn nehmen in mein Leben. Gut, dass wir heute nochmal diesen Nachhilfeunterricht haben nach dem Christfest. Ich möchte das jetzt wirklich mit meinem Leben unterstreichen, entdecken und erfahren. Ich habe aus meinem Bücherschrank ein Büchlein gegriffen von einem Peter Wöschner. Es war ein schlimmer Zuhälter und Räuber in unseren Tagen. Er war draußen auch im Stammheim, im Untersuchungsgefängnis, bis ihm in Frankfurt eine Schwester, die Christa Steffens, begegnet ist, dort in dieser Drogenarbeit. Und er erzählt das in seinem Büchlein ergreifend, wie er, der doch auch schon die Bibel gekannt hat und Christen gekannt hat, zum ersten Mal begriffen hat, Jesus liebt mich. Und ich darf mein Leben in seine Hand legen und mit Jesus ein ganz enges Liebesverhältnis machen. Und in dem Augenblick geschieht etwas Merkwürdiges. Der Mann begleitet heute einen Beruf im Staat, ist nebenher Evangelist. Die Lebenskräfte des Evangeliums gestalten ein total zerstörtes Leben, von Suff und Drogen kaputtes Leben, von Kriminalität geprägt, neu. Jetzt, was denken Sie erst, was in Ihrer bürgerlichen Existenz an Freude einkehren kann? Wo die Lebenskräfte Gottes alles umgestalten können, da kann eine Ehe total neu werden. Da kommt plötzlich in eine verhärtete Familie, wo Kinder und Eltern gegeneinander stehen, wieder Liebe und Verständnis und Zuneigung. Das kann Jesus machen, das kann ich nicht machen, das kann Jesus machen. Wir haben es erlebt, sagt Johannes, wir haben es erfahren. Vor ein paar Tagen hat mich einer auf ein sehr teures Buch aufmerksam gemacht. Das hat ein früherer Redakteur der Fernsehsendung Panorama verfasst. Und er wird die ganze Mission Gottes, die Weltmission, durch den Kakao gezogen. Da wird gesagt, guck mal. Die Mission hat die Menschen immer bloß entmündigt und die Kultur zerstört und das Leben vernichtet und den Menschen die Freude genommen. Die waren so glücklich in ihren alten Religionen. Da habe ich aus meinem Bücherschrank ein anderes Buch gegriffen. Johannes Warneck, der viele Jahre seines Lebens in Sumatra war, der hat ein Buch geschrieben, dafür einen Doktor bekommen. Die Lebenskräfte des Evangeliums. Das wissen die meisten gar nicht. Wie er erzählt, wie das im Heidentum ist, wie es überall nur Dämonenfurcht gibt, wie die Menschen nie ihres Lebens fröhlich werden, bis Jesus kommt. Wie Selbstsucht und Egoismus regiert, wie die Blutrache die Familien zerstört, wie die Spannungen laufen, Lüge herrscht und die Finsternis da ist. Wir kennen es doch aus unserem Leben. Bis Jesus kommt. Und wie auf einmal eine Kultur wächst unter den Lebenskräften des Evangeliums. So erzählt es Johannes. Wir haben es erlebt, wir haben es erfahren, wir haben es entdeckt, wir haben es selbst ergriffen. Und das muss man. Man muss Jesus ergreifen und mit ihm leben. Noch das Letzte. Wir bieten es euch an. In diesem Brief sagt Johannes, auf seine Weise ganz einfach noch einmal die Weihnachtsbotschaft. Das Leben ist erschienen. So übersetzt er das Kommen Jesu. Wir haben es betastet, gefühlt, erlebt. Wir sind Zeugen. Aber jetzt nehmt doch dieses Leben. Wenn man so die Verkündigung in diesen Tagen hat, wie Sie und oft zuhören muss, wollte ich, dass das ganz einfach jetzt bleibt. Ich möchte ganz neu Jesus ergreifen. Und dann gehen Sie wieder zurück, jetzt an der Wende zum neuen Jahr, an Ihren Platz. Der eine hat schwere Krankheit zu tragen, der andere hat mit schwierigen Menschen zusammenzuleben. Und Sie seufzen auf einmal nicht mehr. Sondern Sie sagen, ich weiß, dass das Leben hier unter uns ist. Gerade da, wo die Welt in ihrer ganzen Schwere und Not mir begegnet, wo der Todesschatten hereinfällt, viele von Ihnen, die das auch in der Trauer erleben und sagen, ich will jetzt das Leben entdecken, gerade dort im Schmerz und in der Trauer. Denn so sagt Johannes, da erlebe ich die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Ich erlebe das, wie ich mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus Gemeinschaft habe. Und wir erleben eine wunderbare Gemeinschaft unter Christen. Ich weiß sehr wohl, dass unsere Gemeinschaft, die wir organisieren, immer sehr brüchig ist. Sie werden auch sagen, der hat mich neulich nicht richtig begrüßt oder der hat mich nicht mit dem richtigen Namen angeredet oder der hat mich nicht richtig angeguckt oder hat keine Zeit für mich gehabt. Oder, wissen Sie, unsere Gemeinschaft bleibt immer kümmerlich. Oder sagt einer, wie ich im Seniorenkreis war, da saß schon jemand an meinem Platz oder so. Also da gefällt mir es nicht in der Gemeinschaft. Wir meckern immer an der Gemeinschaft. Die meint ja Johannes gar nicht. Er meint die Gemeinschaft mit Christus. Leben Sie die Christusgemeinschaft. Sie werden Schwestern und Brüder finden. Beten Sie mit anderen. Sie werden entdecken, da sind ja so viele um mich her, die den Weg mit Jesus gehen. Es ist was Wunderbares, wenn in dieser Welt sich die Gemeinschaft der Jesus-Jünger sammelt, die Jesus-Gemeinde, über alle Konfessionsgrenzen hinweg. Das steht gar nicht von Konfessionsgrenzen. Das sind Schwestern und Brüder, die das Leben ergriffen haben. Ich bin immer wieder überwältigt von der großen Gemeinschaft, in der wir stehen. Und wir sind hineingestellt in eine große, weite Gemeinschaft, die zurückgeht in die Geschichte. Da waren all die Gestalten. Da war ein Augustin, der die Lebenskräfte des Evangeliums empfangen hat. Da war ein Paul Gerhard, der es besungen hat. Ein Johann Sebastian Bach. Ich darf mich einreihen in diese Kette der Leute. Die haben ihre Lasten auch getragen. Es waren oft schwer geprüfte Leute. Aber sie haben das Leben entdeckt. Sie waren lebendige Christen, keine Toten. Sie waren Leute, die gesprüht haben von den Lebenskräften des Evangeliums. Und ich bin überzeugt, dass unsere Welt heute nur darauf wartet, dass Sie diese Lebenskräfte des Evangeliums weitergeben. Liebe und Freude, das ist die vollkommene Freude, von der Johannes redet. Die vollkommene Freude. Und die geht mit uns aus diesen Weihnachtstagen, wo wir Jesus Christus ergreifen. Und dann sagen können, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Und nun singen wir vom Lied Jauchzet ihr Himmel, aber die Verse 2 bis 4 vom Lied 33, Vers 2 bis 4. Wir wollen beten. Herr Jesus, für uns sind das solche harten Kontraste. Der Jubel in der Christnacht und dann die Nöte und Probleme unseres Lebens. Das Dunkel, in dem wir stehen, die Angst, die uns umgibt, die Sorgen, die uns niederdrücken. Und wir wollen nun deine Lebenskräfte entdecken, gerade dort, wo wir mutlos und verzagt sind, wo sich in uns alles verkrampft, wo wir nicht mehr weitergehen können. Ach Herr, du weißt auch jetzt um die Trauernden und um die Kranken.
um die, die so müde sind, weil sich gar nichts bessert. Und da warten wir auf dich und wollen nur das erleben, wie du uns deinen Frieden zusprichst, wie du ausharrst bei uns. Du liebst die Kranken und die Trauernden, die Einsamen und Schwermütigen. Du bist bei denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilfst ihnen aus. Herr, lass das doch geschehen, dass wir nicht abhängig werden von den äußeren Umständen, sondern dass wir fröhlich von dir reden und Zeugnis ablegen können, damit viele Menschen das hören und durch uns dich finden. Herr, es sind so viele, die durch uns abgestoßen sind, die von uns nur ein schlechtes Beispiel haben. Darum möchten wir dich bitten, dass doch daraus kein Schaden entsteht, sondern dass Menschen, für die wir Sorge tragen, die um uns her leben, dich entdecken in deiner ganzen großen Macht und Freundlichkeit. Und dass sie entdecken, wie du nicht das Leben nimmst, sondern das Leben gibst, sodass es uns erfüllt und glücklich macht. Herr, hilf uns zum Entdecken dieser deiner wunderbaren Gaben. Lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt singen wir vom Lied 27, fröhlich soll mein Herz springen, noch den 10. Vers, 27, Vers 10. Das sind solche Formulierungen, über die man sonst immer hinweggelesen oder hinweggesungen hat. Und dann wird es uns plötzlich durch solch einen Gottesdienst wieder groß. Das hat den Paul Gerhardt über seine vielen Todesfälle, über den Verlust seiner gesamten Habe, über die Enttäuschung mit seinem einzigen übrig gebliebenen Sohn, über sein Berufsverbot hinweggerettet. Du bist meines Lebens Leben. Ich lebe nicht mein Leben nach meinem Ich. So, ich nehme das aus deiner Hand und weiß, aus deiner Nähe kriege ich die Fülle jeden Tag und das lässt mich fröhlich singen. Sein Leben war nicht zum fröhlich singen, sondern das war aus der Begegnung mit Christus gewonnen. Und so sollen sie das auch umsetzen können in ihrem Leben. Die Gottesdienste der nächsten Festtage sehen Sie aus dem Notizenzettel hinten. Am Silvesterabend haben wir zwei Gottesdienste, 16.30 Uhr und 18 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst um 18 Uhr haben wir Abendmahl. Wir machen einen kleinen Einschnitt und wir feiern dann das Abendmahl, so dass wir an unserem Platz sitzen bleiben. Am Silvesterabend den Zuspruch von Paulus aus Römer 8. Ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Am Neujahrsmorgen in aller Frühe um 9:30 Uhr Gottesdienst mit der Jahreslosung. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich möchte Ihnen danken für Ihre Liebe, die auch hinausgeht durch Ihr Opfer zu den Diensten, mit denen wir verbunden sind. Heute wollen wir an unser Missionars-Ehepaar denken, die Sibylle Johnston, geborene Glöckler aus unserer Gemeinde, die in Japan miteinander Dienst tun, Alec und Sibylle Johnston, dort in der Welt des Buddhismus, das Zeugnis vom Leben in Jesus laut werden lassen.
damit es die Japaner in ihrem Wirtschaftsboom hören, was Leben ist und wofür sich Leben lohnt. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.